Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Es ist Sommer. Es sind Sommerferien. Manchmal scheint die Sonne und es ist Reisezeit. Aber was, wenn man an einen Ort reisen soll, wohin man nicht möchte? Vielen Flüchtlingen geht es heute so, die wieder zurückkehren müssen an einen Ort, der für sie nicht wirklich lebenswert ist. Die nicht gewollte Reise zu einem schrecklichen Ort, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ich möchte heute Morgen mit euch über einen Text aus dem Buch Jona nachdenken. Genau. Und am Ende in Jona 4, in den Versen 10 und 11, da steht, Gott sprach zu Jona, schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen Nacht gestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh? Eine Frage am Ende eines Buches, eine offene Frage, die zum Nachdenken anregt, also eine Frage, die Gott Jona stellt. Wie wird er antworten? Was würden wir denn antworten? Wir kennen die Geschichte von Jona mindestens seit der Sonntagsschule, vielleicht auch schon früher. Deswegen eine Kurzfassung zu 4 Kapiteln. Jona war Prophet und bekam von Gott den Auftrag, in die Stadt Ninive zu gehen und ihr anzusagen, rien ne va plus, sie wird untergehen. Und Ninive war eine Megastadt für damalige Verhältnisse sowieso. Man brauchte 3 Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Und Gott sagte, sie hat mindestens 120.000 Leute. Das war gigantisch. Nur im Vergleich, im November 2015 hatte Hannover circa 537, ein bisschen aufgerundet, 537.000 Erstwohnsitzgemeldete. Der Ruf der Stadt Ninive, ähnlich wie Sodom und Gomorra, und Gott sagt über sie, Kapitel 1, Vers 2 zu lesen, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Menschen dort sind. Also Gott sagt auch, jetzt ist gut, ich kann es nicht mehr mit ansehen. Und deswegen wollte Jona nicht dorthin, denn wer will das schon? Also Jona will weder zum Leben noch zum Arbeiten noch im Auftrag Gottes dahin, nee. Er geht also zum Hafen und kauft sich ein Schiffsticket und fährt genau in die entgegengesetzte Richtung. Also wenn ich hier jetzt da bin, wo Jona wohnt, wäre Ninive da und er will jetzt dahin, er will nach Spanien, ne? Nach Tarsis in die entgegengesetzte Richtung. Ich vermute, niemand von uns hat bislang einen vergleichbaren Auftrag bekommen. Also einer Stadt im Namen Gottes, im Auftrag Gottes, das Gericht und den Untergang anzukündigen. Aber ich vermute, wir kennen auch Orte, Menschen oder Worte, vor denen wir, das setze ich mal in Anführungsstriche, fliehen. Orte, an die wir uns nur ungern erinnern. Vielleicht sind es Orte der eigenen Vergangenheit, dass man sagt, oh, da möchte ich nie mehr hin. Ne? Klecker-Klecker-Dorf, groß geworden, da möchte ich nie mehr leben. Vielleicht sind es auch Orte der Deutschland-Vergangenheit, wo wir sagen, nee, da möchten wir nicht mehr hin. Vielleicht sind es Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben möchten oder auch nichts mehr, selbst wenn Gott uns zu ihnen schicken würde, würden wir auch eher das Ticket in die entgegengesetzte Richtung nehmen. oder Worte, die wir nicht hören wollen. Und da ist es ganz gleich, ob es Worte sind, die Gott zu uns sagt, ob es der Partner oder die Partnerin ist oder auch der Arzt oder die Ärztin. Worte, die wir nicht hören wollen und vor denen wir fliehen. Wir meiden sie vielleicht, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen oder vor Veränderungen. Wer will sich denn schon verändern, wenn der Arzt sagt, sie sollten besser dieses oder jenes lassen? Oder wenn der Partner oder die Partnerin sagt, entweder du lässt das oder das war's mit uns. Wer möchte sich verändern? Vielleicht steht auch unser Urteil schon von vornherein fest, mit dem wir so unsere Flucht begründen. Den Auftrag Gottes, die Empfehlung des Arztes, die Bitte der Partnerin oder auch das Gebet vielleicht, das bringt sowieso nichts. Also, wir kennen unsere Einwände. Und Einwände nennt man auch Ausflüchte. Und Ausflüchte ist die Mehrzahl von Ausflucht. Sobald also irgendwie ein Einwand dieser Art kommt, sind wir auf der Flucht wie Jona. Und seine Flucht endete im Bauch eines großen Fisches mit einem Aufenthalt von 3 Tagen und 3 Nächten. Klammer auf, wie man das erklären kann, wie ein Mensch von 1,70 Meter bis 1,90 Meter oder größer 3 Tage, 3 Nächte im Bauch welches Fisches atmen und überleben konnte, ein anderes Thema. Klammer zu. Aber er ist da. Und in dieser höchsten, tiefsten, dunkelsten Not oder dunkelsten Situation, da entsteht ein ganz tiefes Gebet. Diese 3 Tage und Nächte waren Zeiten der ganz intensiven Gottesnähe. Und das Interessante ist, später wurden diese 3 Tage und Nächte auf Jesus Christus bezogen. Jesus Christus, Gottes Sohn, viele Jahrhunderte später, die 3 Tage seines Todes und dann ist er auferstanden, da sprach man auch vom Zeichen des Jona. Und wenn jemand sagt, das ist das Zeichen des Jona, da steckt ganz viel Hoffnung drin, weil das Zeichen war 3 Tage in der Finsternis, 3 Tage im Bauch dieses Fisches, 3 Tage im Grab und überlebt. Jona überlebte, Jesus auch, Jesus lebt. Jona überlebte deswegen, weil Gott sprach und es geschah, der Fisch schwamm ans Ufer und spuckte Jona aus. Danach hörte Jona den Auftrag zum 2. Mal. Es ist so, dass Gott eine 2. Chance gibt. Und es war klar, vor Gott und seinem Auftrag kann man nicht fliehen. Wenn wir an Psalm 139 denken, zumindest den Vers von allen Seiten, umgibst du mich, kennen wir, aber davor steht, wohin kann ich gehen, um vor dir, Gott, zu entrinnen? Wohin kann ich fliehen, damit du mich nicht siehst? Steige ich hinauf in den Himmel, bist du da. Verstecke ich mich in der Totenwelt, da bist du auch. Fliege ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder zum Ende des Meeres, wo sie versinkt, auch dort wird er deine Hand nach mir greifen. Auch dort lässt sie mich nicht los. Sage ich, Finsternis soll mich jetzt bedecken und es soll rings um mich werden wie eine Nacht so. Ne? Im Dunkeln kann man nichts sehen, hilft mir auch nichts. Denn auch die Finsternis ist für dich nicht dunkel und die Nacht ist so hell wie der Tag. Also vor Gott und seinem Auftrag kann man nicht fliehen. Und die Frage ist, was machen wir mit Gottes Auftrag? Er hat uns nicht das Strafgericht, Gott sei Dank, das Strafgericht für eine Stadt angekündigt, aber wir haben es eben gehört. Wir haben den sogenannten Missionsbefehl. Geht in alle Welt. Was machen wir, die wir nicht nach Argentinien gehen? Wo leben wir diesen Auftrag Gottes und wo fliehen wir mal ganz dezent. Was machen wir mit Gottes Auftrag, die Schöpfung zu bewahren? Als Einzelne in der Familie, und was tun wir als Gemeinde, um die Schöpfung zu bewahren? Und wo fliehen wir mal ganz dezent und sagen, auch Autofahren und Umweltverschmutzung und alles, macht doch jeder. Da kommt es auf meine Plastiktüte auch nicht an. Also, wo fliehen wir? Damals, Jona hörte zum zweiten Mal den Auftrag und er ging, das wissen wir, er predigte dieser Stadt. Und man kann, glaube ich, nur so ahnen, wie viel Überwindung ihn das gekostet hat, in diese Stadt zu gehen, in ja, diesen Ort, den er zutiefst ablehnte. Also denkt mal an etwas, was euch zutiefst, wie sagt man, gegen den Strich geht, und das sollt ihr jetzt tun. Und er ist dahin, er sagt ihnen Gottes Gericht und er sagt, 40 Tage habt ihr Zeit, dann war es das. Jonas Erfolg wäre es gewesen, wenn sie ihn jetzt nicht ernst nehmen würden und Gottes Gericht Realität wird. Dann könnte er nämlich zu Gott sagen, siehst du Gott, das habe ich dir, hätte ich dir von vornherein sagen können, verstehst du jetzt, warum ich nicht dorthin wollte? Das nützt sowieso nichts. Die bekehren sich nie, die Menschen sind unbelehrbar böse. Wieso musste ich dorthin? Du kannst sie doch gleich vernichten. Manchmal meinen wir, das Ergebnis vorweg zu wissen. Dann sagen wir, ach, bringt doch sowieso nichts. Kannst du knicken, kannst du dir schenken. Aber dann kommt es ganz anders. Es gibt ja dieses Lied, uralter Schlager, Wunder gibt es immer wieder. Und das Wunder geschah. So abartig und böse die Menschen in der Stadt Ninive auch waren, kompromisslos ließen sie sich von Jona bzw. hin zu Gott bekehren. Man denkt, oh, ist ja wie im Traum. Aber es wurde Realität. Ob reich oder arm, König oder Bettler, jeder zog Trauerkleidung an und fastete. Klammer auf, es wird nicht lange. Und wie lange das auch später anhielt, das ist auch wieder nicht das Thema, Klammer zu. Aber in dem Moment hat es ihr Herz berührt und alle, wirklich alle fasteten. In der Hoffnung, so steht es in Kapitel 3, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Das ist so, wie wenn man so den letzten Strohhalm nimmt und denkt, hoffentlich trägt er mich. Vielleicht lässt Gott uns leben. Fastet mal alle und trauert und lasst das Böse, weiß sowieso jeder, was nicht gut ist. Diese Menschen in Ninive sind ein Beispiel dafür, dass Gottes Wort verändern kann und wird. Und das macht uns ganz viel Mut und Hoffnung, wo wir nämlich keine Hoffnung mehr haben, wo wir nicht beten oder nicht mehr beten und wo wir nicht hingehen oder nicht mehr hingehen. Gott kann Menschenherzen verändern. Gottes Wort kann verändern, hat verändert und Gott wird verändern. Man fragt sich, was wäre denn, wenn unsere Worte, wenn unsere Predigt eine solche Wirkung hätte wie Jonas Worte? Und man fragt sich vielleicht auch ein bisschen neidisch, wie hat denn der Jona das gemacht? Dass diese Worte so eine Wirkung, so eine Veränderung bewirkten. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten, und er führte seine Drohung nicht aus. Das ist so, wir singen ja manchmal dieses Lied, du hast Erbarmen und vergibst all meine Schuld. Wo ist ein Gott wie du? Du vergibst mir alle meine Schuld und hast Erbarmen. Also Gott bewegt nicht nur andere, der bringt nicht nur Sohn Jona auf den Weg, sondern er lässt sich auch bewegen. Gott ändert seine Meinung. Zitat, Gott ist ein Liebender, der zornig sein, aber auch vergeben kann. Gott ist einer, der die Liebe selbst ist und deshalb in sich selbst bewegt und andere bewegend. Das hebräische Wort, das Gottes Bewegung ausdrückt, kann man am besten mit bestimmen übersetzen. Gott bestimmte einen großen Fisch, eine Staude, einen Wurm, einen Ostwind, heißt es in der Geschichte. Die Luther-Übersetzung sagt jeweils, Gott ließ kommen. Aber wenn man es einen Ticken wörtlicher übersetzt, dann heißt es, Gott bestimmte. Und weil er es so bestimmte und fügte, gab es kein Gericht, keinen Untergang, kein Verderben, sondern Gnade vor Recht. Ninive konnte aufatmen, gut für Ninive, aber nicht gut für Jona. Gar nicht gut für Jona, er war nämlich der Einzige, dem es gar nicht gut ging. Kein Untergang, kein Schatten und dazu nur heiße Luft, dieser Ostwind. Kein Erfolg, Jonas guter Ruf als Prophet, also Propheten haben ja einen guten Ruf, wenn das eintritt, was sie sagen. Kein guter Ruf, ist ja nicht eingetragen und danach auch noch arbeitslos, Auftrag ausgeführt. Schitte. Fix und fertig mit Gott und der Welt. Kann man einen Burnout kriegen, oder? Das ist so eine Mischung aus Wut, Depression und Resignation. So ein Sackgassengefühl. Erst war Jona zornig über Gottes Liebe und Erbarmen. Da steht richtig drin, er war zornig über Gott. Erinnert so ein bisschen an Hiob, ne, der auch mit Gott rechten wollte. Wie kann Gott so sein, wie er ist? Und nachdem der Zorn so durch war und die Staude weg war und der heiße Wind, da möchte er sterben und sagt, sterben, das ist besser als leben. Jona reagiert sehr menschlich. Er ist mal zornig und mal mutlos. Kennen wir vielleicht auch aus unserem Herzen, dass wir mal zornig sind und mal mutlos über Gott und seine Gemeinde oder über diese Welt. Zitat, da hält man sich an die Gebote, so gut man kann, da folgt man Gottes Wort, so gut es geht, da lebt man seinen Glauben trotz aller Zweifel, aber am Ende gewinnen die anderen und wir stehen dann im Regen. Oder so wie Jona in der Sonne, die unser Haupt zum Schmelzen bringt. Jedenfalls irgendwo im Niemandsland zwischen Ärger und Zorn, Frust und Burnout. Ein wenig erinnert der Zorn des Jona an den Zorn, kann man nicht so sagen, aber an das Verhalten des älteren Sohnes im Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Bei dem man sich ja immer fragt, wer war der Verlorene? Früher sagte man immer, das war der jüngere Sohn von den beiden, der noch zu den Lebzeiten des Vaters sich sein Erbe auszahlen ließ, mit dem Erbe das Leben total genossen hat, das Erbe verprasste, mit leeren Taschen und stinkend wieder zum Vater kam. Und er wurde freundlich aufgenommen, festlich gekleidet, festlich bewirtet. Und der Ältere steht fassungslos, zornig daneben. Er rackert sich von morgens bis abends ab, aber noch nie hat der Vater für ihn ein Fest gegeben. Und der Vater, der sagt zu ihm, mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Lukas 15. Also fröhlich sein und Mut haben kann man nicht befehlen. Und wir wissen auch da nicht, ob dieser ältere Sohn fröhlich wurde, guten Mutes, ob er mitfeierte, ob er sich mit seinem Bruder versöhnte, wie die das mit dem Erbe nach dem Tod des Vaters machten, bleibt offen. Ähnlich wie im Buch Jona. Gott stellt seinem zornigen, lebensmüden Propheten eine Frage. Das ist fast so therapeutisch menschenfreundlich. Gott sagt zu ihm, dich jammert diese Staude. Weil der Wurm kam, ne? Die ließ alles hängen und dann kam der Wind und Jona hatte keinen Schatten mehr. Dich jammert diese Staude, für die du nichts, für die hast du wirklich null investiert. Und wenn du schon wegen diesem Staude jammerst, sollte ich da nicht jammern, Erbarmen haben mit dieser riesengroßen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, und dazu noch viele Tiere. Gott jammern die Menschen und Tiere Ninives. Gott hat Erbarmen mit seiner Schöpfung. Worüber jammern wir? Über welche Staude oder welche Stadt? Mit wem haben wir Erbarmen? Und mit wem nicht? Und es kann sein, dass wir heute Morgen hier sitzen und mit uns selber kein Erbarmen haben. Fassen wir es zusammen. Wenn wir uns das Gottesbild im Jona-Buch anschauen, können wir Folgendes festhalten. Gott sieht, dass es viele Menschen gibt, die nicht wissen, was rechts oder links ist, die orientierungslos sind und die mit ganz viel Schuld durch ihr Leben gehen. Gott ist sehr realistisch. Auch im Blick darauf, wo seine Boten, ob Jona oder wir, vor seinem Auftrag fliehen, den Menschen von Gottes Liebe zu erzählen, die Schöpfung zu bewahren. Gott ist sehr realistisch. Und Gott ist barmherzig realistisch. Er reagiert auf das Leben der Menschen nicht strafend, sondern wer bereut, wem es leid tut, dem vergibt er. Und er gibt eine erste und er gibt auch eine zweite Chance und einen neuen Anfang. Denn letztlich, Gott will nicht, dass die Menschen vernichtet werden und es macht ihm keine Freude, da mal eben so ein Fegefeuer runterkommen zu lassen, sondern Gott möchte, dass wir Menschen leben, durch ihn und mit ihm und dass wir wirklich diese Fülle und die Schönheit des Lebens haben. Da hat der arbeitslose Prophet eine ganze Menge zum Nachdenken. Wie beziehungsweise, was kann er auf Gottes Frage antworten? Wird er durch die Erlebnisse Gottes Wesen tiefer und besser verstehen? Und wie kann denn sein Leben nach dem Erleben der Barmherzigkeit, der Gnade Gottes, wie kann denn das jetzt weitergehen? Und die Frage bleibt auch für uns. Was jammert uns? Und wie geht unser Leben nach den Erlebnissen mit dem barmherzigen Gott weiter? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.